Sie hören das ARD-Interview der Woche. Mein Name ist Jan-Frederik Willems und meine Gesprächspartnerin heute ist Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung von der SPD. Hallo, Frau Schulze.
Ja, hallo.
Frau Schulze, wir haben gerade frisch den Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen in New York hinter uns und da wurde unter anderem der sogenannte Pakt für die Zukunft beschlossen. Damit will die UN sich einerseits selbst einen internen Reformprozess unterziehen, aber andererseits auch die Antworten finden auf die ganz großen entwicklungspolitischen Fragen unserer Zeit. Wie wichtig war es denn, dass dieser Pakt jetzt auf den Weg kommt?
Ich glaube, das war enorm wichtig und ich bin auch sehr froh, dass Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, selber dort war und die Diskussionen auch geführt hat, weil das Prinzip, dass man international zusammenarbeitet, das ist ja schon gerade sehr unter Druck. Russland zum Beispiel versucht einfach mit Gewalt die Grenzen zum Nachbarland zu verschieben. Und dieser Konsens, dass man die Probleme besser löst, wenn man nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeitet, der muss immer wieder erarbeitet werden. Und jetzt ist es gelungen, obwohl Russland auch immer wieder versucht hat zu blockieren, die Weltgemeinschaft wieder zusammenzubringen und gemeinsame Beschlüsse zu fassen. Und bei den vielen Problemen, die wir in der Welt haben, bei den ganzen Herausforderungen, ist es wirklich besser. Geht aber nicht nur um die Probleme, das machen wir, wir reden immer so viel über die Probleme, aber wenn man zusammenarbeitet, wird auch vieles besser. Das können wir nachweisen. Die Kindersterblichkeit ist runtergegangen. Mehr Menschen haben Zugang zu Wasser. Wir haben weniger Tote durch die großen Krankheiten wie HIV oder Malaria oder Tuberkulose. Also da hat sich wirklich was nach vorne bewegt durch die Zusammenarbeit. Und das jetzt nochmal zu bekräftigen, dass internationale Verständigung, internationales Recht gilt, das ist wirklich wichtig.
In diesem Pakt speziell hat ja Deutschland federführend gemeinsam mit Namibia daran gearbeitet. Wie wichtig ist so eine Zusammenarbeit?
So eine Zusammenarbeit ist enorm wichtig, weil wir ja schon unterschiedliche Sichtweisen haben, unterschiedliche Geschichten haben und damit auch Dinge unterschiedlich bewerten. Und das, die große Kunst so einer Verhandlung ist es, dass Dinge zusammengebracht werden, dass man sich auf einen gemeinsamen Nenner wieder einigt, dass man die großen Probleme wie den Klimawandel zum Beispiel gemeinsam angehen will, dass man Ungleichheiten in der Welt bekämpfen will. Und da die Verbindungen, die Partnerschaften, die Namibia hat und die Deutschland hat, zusammenzubringen, eine Vertrauensbasis zu schaffen, das ist enorm wichtig. Und deswegen muss das auch immer so ein Tandem sein, wo ein Partner aus dem sogenannten globalen Süden mit dabei ist.
Sie haben gerade angesprochen, der sogenannte globale Süden beklagt sich schon seit längerer Zeit, dass zu wenig Mitsprache eingeräumt wird. Ist das quasi dieser Pakt gerade vielleicht so eine Art Blaupause gewesen, wie man zusammenarbeiten kann?
Ich glaube, dass dieser Zukunftsgipfel ein ganz, ganz wichtiger Schritt dahin ist, endlich anzuerkennen, dass die Länder des globalen Südens eine eigene, selbstbewusste Stimme haben und dass sie auch viel, viel stärker gehört werden müssen. Deutschland hat sich ja zum Beispiel sehr dafür eingesetzt, dass Afrika mit an den Tisch kommt bei G20, dass wir einfach viel stärker auch darauf achten, was auf diesem großen, aufstrebenden Kontinent passiert. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Schritt nach vorne. Das wird aber nicht reichen. Also die ganzen internationalen Institutionen müssen modernisiert werden. Die sind alle zu einer Zeit erfunden worden, wo die afrikanischen Länder noch nicht so stark waren. Aber sowas wie der Internationale Währungsfonds oder die Weltbank, dort muss die Stimme gerade des afrikanischen Kontinentes viel stärker gehört werden. Und das ist etwas, wofür sich Deutschland schon seit vielen Jahren immer wieder einsetzt und wofür wir auch bekannt sind, dass wir Partnerschaften wollen, dass wir nicht auf die Länder Afrikas hinabsehen und sozusagen da arrogant sind, sondern wirklich einen partnerschaftlichen Ansatz fahren und gemeinsam die Probleme lösen wollen, die nun mal da sind.
Ja. Was wurde denn in der Vergangenheit falsch gemacht aus entwicklungspolitischer Sicht?
Naja, ich glaube, dass es schon Länder auf der Welt gab und es gibt auch immer noch welche, die meinen, dass sie alle Lösungen kennen und dass sie alles besser wissen und ihre Lösungen, die sie haben, dann in andere Länder exportieren. Und das funktioniert aber nicht. Das ist nicht das.
Glauben wir es ja aber auch, oder?
Naja, aber wie wir in der Entwicklungszusammenarbeit machen wir das schon anders, dass wir mit den Partnern darüber reden, was ist vor Ort gefragt, was sind die drängendsten Probleme, wie wollen sie die lösen und dann versuchen, lokale Lösungen zu finden. Und wir bieten unser Know-how an, wir bieten das an, was wir an Lösungskompetenz haben, aber wir sagen nicht, hier hast du eine große Brücke und jetzt gib dich mal zufrieden. Ja.
Welches Standing hat denn Deutschland im globalen Süden? Sie reisen viel um die Welt, Sie reisen viel in die Länder, die gerade am meisten Hilfe brauchen. Wie stehen wir da?
Deutschland hat einen sehr guten Ruf in der Welt. Wir gelten als diejenigen, die wirklich alle an einen Tisch holen, die Lösungen finden wollen, die nicht nur Ziele definieren, sondern auch genau hinschauen, wie diese Ziele erreicht werden. Wir sind so diejenigen, die auch immer wieder nachhalten. Kommen wir wirklich weiter? Kommen wir da ein Stück voran? Und deswegen ist auch eine große Konferenz, die wir jetzt einladen, Anfang Oktober so enorm wichtig. Hamburg Sustainability Conference haben wir sie genannt. Also das ist ein Gemeinschaftsprojekt der Bundesregierung, der Stadt Hamburg und der Michael-Otto-Stiftung. Und wir wollen dort aus der ganzen Welt Leute aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, also den Nichtregierungsorganisationen und der Wissenschaft zusammenholen, um jetzt wirklich in den Problemen mal weiterzukommen. Wir alle wissen zum Beispiel, die Schifffahrt muss nachhaltiger werden. Aber wie fängt das jetzt an? Also die Häfen müssen Wasserstoff zur Verfügung stellen. Wir brauchen Schiffe, die mit Wasserstoff fahren. Es muss genug Wasserstoff dafür produziert werden. Die ganzen Akteure, die man dafür braucht, an einen Tisch zu holen, ist gar nicht so einfach, weil niemand fängt an, Wasserstoff zu produzieren für die Schifffahrt, wenn nicht er auch Abnehmer hat. Er sagt, wir kaufen das auch die nächsten Jahre. Und niemand baut ein Terminal in Hafen, wenn man sich nicht sicher sein kann, dass das dann auch wirklich gebraucht wird. Und das zusammenzubringen, das haben wir uns als Deutschland jetzt auch vorgenommen.
Was unterscheidet denn diese Hamburg Sustainability Conference von anderen Nachhaltigkeitskonferenzen? Was ist das Alleinstellungsmerkmal, das jetzt diese neue Konferenz nochmal brauchte?
Diese neue Konferenz sorgt dafür, dass wirklich Lösungen erarbeitet werden. Also, dass man nicht sich Ziele vornimmt, sondern dass wir ganz konkret die Leute an einen Tisch holen für Lösungen. Und diese Lösungen stehen im Zentrum der Konferenz. Es ist nicht so stark die Fensterreden und die vorbereiteten Sprechzettel, sondern das wirklich daran arbeiten, dass man die Probleme jetzt löst. Und das ist bei der Schifffahrt notwendig, das ist aber auch in vielen anderen Bereichen absolut notwendig, dass das, was wir wissen, was erfolgreiche Wege sind, dass man die dann auch verstärkt, dass man das dann auch gemeinsam voranbringt. Und dafür ist es ganz entscheidend, die Leute an den Tisch zu holen und an Lösungen zu arbeiten. Und das steht im Zentrum dieser Konferenz.
Eine Zauberformel, die jetzt viel bemüht wird, beim Kampf gegen den Klimawandel zum Beispiel oder eben in der Entwicklungszusammenarbeit, sind die privaten Investitionen. Wie kriegt man Unternehmer dazu, sich in die Entwicklungsarbeit einzubringen?
Für Unternehmerinnen und Unternehmer ist es ganz zentral, dass ihre Investition mit einer gewissen Sicherheit verbunden ist. Die investieren nicht, wenn sie sicher wissen, das Geld ist weg. Und deswegen können wir mit der Entwicklungszusammenarbeit da wirklich Türen öffnen. Wenn wir es in Ländern schaffen, den gesetzlichen Rahmen so zu bauen und das Energiesystem so zu bauen, dass man Windkraftanlagen an besonders erfolgreichen Stellen bauen kann und den Strom einspeisen kann und dafür dann Geld bekommt. Finden wir jetzt selbstverständlich in Deutschland, ist aber gar nicht selbstverständlich in der Welt. Also wenn wir diese Rahmenbedingungen schaffen, dann kann man damit auch privates Investment mobilisieren. Und das ist das, was wir in der Entwicklungszusammenarbeit sehr stark machen. Einen Rahmen zu schaffen für eben eine sichere Zukunft für die Menschen, also in dem eben in erneuerbare Energien investiert werden kann, in dem soziale Sicherungssysteme da sind, sodass dann so ein Grundgerüst an Sicherheit dann eben auch entsteht, die dann überhaupt private Investitionen auch ermöglicht. Das ist ein Weg. Ein zweiter ist natürlich über die Entwicklungsbanken. Wir haben ein großes Bankensystem, die Weltbank, aber auch viele regionale Entwicklungsbanken, wo eben auch aus einem Mix von staatlicher und privater Finanzierung wirklich gute Projekte entstehen, wo die Idee ist, dass eben den risikoreicheren Teil im Grunde genommen wir staatlich absichern und damit eben auch überhaupt erstmal Investitionen ermöglichen.
Hängen bleibt bei vielen aber eher, dass zum Beispiel sowas wie das Lieferkettengesetz unserer Wirtschaft die Luft abschnürt.
Naja, ich war jetzt gerade in Pakistan und habe mir die Wirkungen des Lieferkettengesetzes und alles, was darauf hingewirkt hat, angesehen. Und das ist für die Menschen in Pakistan absolut entscheidend, dass wir auf unsere Lieferkette achten. Es macht einen Unterschied, ob die Kinder mitarbeiten müssen oder ob sie in die Schule gehen können. Wenn Kinder in die Schule gehen können, haben sie eine Chance, dass sie vielleicht weiterkommen, dass sie was anderes machen können als ihre Eltern, dass sie auf einer anderen Stufe arbeiten können. Und sowas zu ermöglichen, ich finde es eigentlich schade, dass man dafür ein Gesetz braucht. Eigentlich sollte das eine Selbstverständlichkeit sein, weil das ist geltende Gesetzeslage, dass man eben darauf achtet, dass Kinder nicht arbeiten, dass die Umwelt nicht zerstört wird. Und nur weil das nicht bei uns in Deutschland ist, sondern die Produktion ausgelagert ist in andere Länder, befreit uns das nicht von der Verantwortung. Und ja, das wird immer wieder gesagt, dass Menschenrechte sozusagen überflüssige Bürokratie sind. Wenn man die konkreten Menschen sieht, um die es da geht, und ich erinnere mich noch sehr stark an eine Näherin, die mir gesagt hat, seitdem sie einen Arbeitsvertrag hat, also nicht jeden Tag neu angeheuert wird, sondern einen Vertrag hat, sicher weiß, was sie jeden Monat bekommt, kann sie ihre Kinder in die Schule schicken, hat sie endlich eine Perspektive, ihr Leben zu verändern. Das sind die Erfolgsgeschichten, die wir wirklich erreichen wollen. Und es geht nicht, wenn einem das alles egal ist. Da muss man für die eigene Lieferkette, für die Produkte, die wir haben, auch Verantwortung übernehmen.
Sie hören das ARD-Interview der Woche, dieses Mal mit der Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Svenja Schulze. Frau Schulze, Entwicklungshilfe hat im Moment ein schwieriges Standing. Viele fragen sich im Moment, warum man zum Beispiel im Ausland Infrastruktur bauen soll, während in Deutschland Infrastruktur in sich zusammenbricht. Was also nutzt Entwicklungshilfe den Menschen in Deutschland?
Entwicklungspolitik ist für die Menschen in Deutschland sehr wichtig, weil es ist ein Teil unserer internationalen Zusammenarbeit. Und Deutschland ist sehr stark auf Partnerschaften, auf Zusammenarbeit in der Welt angewiesen. Unsere Wirtschaft funktioniert so, dass jeder zweite Euro im Ausland verdient wird. Das heißt, unser Ruf im Ausland ist ganz entscheidend dafür, ob Arbeitsplätze in Deutschland gesichert werden. Und deswegen öffnen wir mit Entwicklungspolitik Türen, die sonst verschlossen blieben. Wir öffnen Möglichkeiten für uns hier in Deutschland, die wir sonst nicht hätten. Und das nützt uns ganz unmittelbar. Es gibt auch noch einen zweiten Aspekt, den finde ich, den sollte man wenigstens auch mitdenken. Wir können nicht einfach zusehen, wie unsere Nachbarn verhungern und wie Kinder auf der Welt gar keine Perspektive haben. Es gibt also auch eine moralische Verantwortung. Aber für die moralische Verantwortung nicht so wichtig ist, dann zählt das wirtschaftliche Argument.
Der Kampf gegen den Klimawandel ist ja ein weiteres Feld, auf dem Sie viele Länder unterstützen wollen. Sie haben vor kurzem eine Metrolinie in Indien eröffnet zum Beispiel. Kann man da einen Erfolg messen?
Also die Entwicklungszusammenarbeit ist ein Feld, was sehr genau immer wieder nachweisen muss, dass es erfolgreich ist. Es gibt sehr viele Messindikatoren, wir müssen immer wieder Bericht erstatten. Ich würde mir das für viele Themen in Deutschland wünschen, dass wir mal so genau hingucken, erzielen wir eigentlich mit den Projekten die Wirkung, die wir erzielen wollen. Und bei uns in der Entwicklungszusammenarbeit machen das, wird es in jedem einzelnen Projekt genau nachvollzogen. Es gibt ein eigenes Forschungsinstitut, was strategische Tipps gibt. Und es gibt noch ein Evaluierungsinstitut, was nochmal genauer hinguckt, ob die Projekte eigentlich erfolgreich sind. Und ich finde das richtig. Wenn man mit Steuergeld umgeht, muss man auch genau schauen, dass das funktioniert. Aber gerade so ein Beispiel wie Indien. In Indien geben wir ganz, ganz überwiegend Kredite und öffnen damit Türen für unsere Interessen, nämlich dass CO2 reduziert wird. Es ist nämlich fürs Weltklima egal, ob die Tonne CO2 in Indien produziert wird oder bei uns. Wir haben trotzdem die Auswirkungen hier bei uns. Und deswegen da mitzuhelfen, wo es einfach geht, CO2 zu reduzieren, da haben wir schon ein eigenes Interesse eigentlich dran. Aber wir öffnen eben mit der Entwicklungspolitik dann auch die Türen für die Wirtschaftsunternehmen. Und ganz konkret in Indien jetzt haben wir eine große Metrolinie eröffnet. 120.000 Menschen, die im ersten Schritt da jeden Tag bewegt werden und nicht mehr auf das Auto angewiesen sind. Und gleichzeitig eben auch eine deutsche Firma, die dort mit der deutschen Technik dafür sorgt, dass das auch wirklich funktioniert. Also das zusammenzudenken, das kann die Entwicklungszusammenarbeit und das nutzt dann für die Arbeitsplätze in Deutschland und für die Perspektiven der Menschen in Indien. Und so eine Form von Zusammenarbeit und gemeinsam Probleme lösen, die ist für uns einfach ganz zentral. Wir haben nur eine Erde, um es mal pathetisch zu sagen. Und wenn wir da nicht dafür sorgen, dass wir den Klimawandel jetzt zurückdrängen, dann hat das Folgen für uns alle.
Gerade Indien ist ja ein Land, das von deutscher Entwicklungszusammenarbeit profitiert, aber gleichzeitig weiter mit Russland dealt. Wenn nicht mal die näher an uns rücken, wie soll das dann in den ganz armen Ländern klappen?
Na, da muss man einfach das wahrnehmen, dass das selbstbewusste Staaten sind. Nicht nur Indien, auch die Staaten Afrikas, viele Länder aus dem globalen Süden sind sehr, sehr selbstbewusst und sie suchen sich ihre Partner aus. Und in dem Wettbewerb auf der internationalen Ebene um diese Partnerschaften müssen wir einfach die besseren Angebote machen. Wir eben als Demokratien auch zeigen, dass wir in der Lage sind, Probleme zu lösen, Antworten zu geben und die besseren Angebote zu machen als die Autokratien auf der Welt. Und ja, da sind wir in einem Wettbewerb mit Russland, mit China, mit vielen anderen. An vielen Punkten sind wir aber in der Lage, in diesem Wettbewerb auch zu bestehen. Und wir sind gut beraten, gerade jetzt, wo sich dieser internationale Wettbewerb zuspitzt, wo es mehr Pole in der Welt gibt als Ost und West, gerade jetzt in solche internationalen Partnerschaften zu investieren und nicht damit aufzuhören, weil was wird besser, wenn wir das alles China oder Russland überlassen? Wir brauchen die Rohstoffe, wir brauchen die Fachkräfte, wir brauchen die Zusammenarbeit im Klimaschutz. Also wir haben auch eigene Interessen, die es notwendig machen, in diese internationale Zusammenarbeit zu investieren.
Ein ganz anderes Problem ist ja, dass einige Länder jahrzehntelang Entwicklungshilfe bekommen haben, nur um dann über Nacht quasi zu totalitären Regimen zu werden. Beispiel Niger. Da muss man doch schon fragen, was hat es denn alles gebracht?
Also die Sahelstaaten sind generell sehr instabile Staaten. Also die haben ihre Form der Regierung und der stabileren Regierung noch nicht gefunden. Und deswegen gibt es da immer mal wieder Militärputsche. Aber was wir tun können, ist Strukturen aufbauen, zum Beispiel auf der kommunalen Ebene. Und das haben wir sowohl in Niger als auch in anderen Sahelstaaten sehr stark getan, wo einfach für die Menschen der Staat überhaupt erstmal wahrnehmbar ist. Also Stromversorgung, Wasserversorgung, Bildung, Gesundheit, das braucht einfach eine staatliche Struktur, die auch funktioniert. Und wir haben mitgeholfen, solche Strukturen aufzubauen. Und das stabilisiert. Das sorgt nicht dafür, dass sofort alles in Richtung Demokratie geht. Aber es ist eben ein Beitrag dazu. Und gerade im Niger, gerade in dieser Region im Sahel, das ist inzwischen ein Epizentrum des Terrorismus. Und sehr viele der jungen Menschen schließen sich den Terroristen an, weil sie kaum andere Alternativen haben, weil es keine Jobs gibt, weil es keine Perspektiven gibt. Wenn wir mithelfen können, dafür Alternativen zu schaffen, dann ist das gut für die Region und für die Stabilisierung dort. Ist es aber auch gut für uns, weil der Terrorismus, der schwappt auch bis zu uns und den wollen wir hier möglichst nicht haben. Und deswegen sind wir daran interessiert, auch in solchen Regionen, die sehr instabil, die Regierungen haben, die, wir sagen dazu, fragil, also die sehr zerbrechlich sind, auch in solchen Regionen mitzuhelfen, dass sich ein bisschen was stabilisiert.
Aber am Ende des Tages, wenn wir Schulbücher anbieten und in dem Fall speziell Russland zum Beispiel Kalaschnikows, dann fällt die Wahl doch leider oft auf die Kalaschnikows. Was kann man denn dagegen halten?
Na, wir würden ja gar keine Waffen in solche Regionen liefern. Deswegen, wo sollen die herkommen? Natürlich kaufen sie die dann bei Russland. Aber wir können eben aufzeigen, was mit demokratischen Strukturen besser wird. Dass das das Leben der Menschen besser macht, dass die Probleme besser gelöst werden, dass es am Ende eine Wasserversorgung gibt, eine Stromversorgung. Darum kümmern sich andere eben nicht. Und das ist aber unmittelbar spürbar für die Menschen und dann auch für Regierungen, die womöglich gewählt werden wollen, dass das das Leben wirklich besser macht.
Jetzt ist Russland nicht nur wegen seiner Aktionen im globalen Süden oder in anderen Ländern in Ihrem Visier persönlich. Ihr Ministerium arbeitet auch in der Ukraine ganz aktiv gegen den russischen Angriffskrieg dort. Diese Woche hat es jetzt ein neues 70-Millionen-Euro-Paket für die Wärme- und Stromversorgung in der Ukraine gegeben. Laufen wir am Ende aber nicht Gefahr, dass das alles nächstes Frühjahr wieder zerbombt ist?
Naja, in der Ukraine leben ja gerade noch sehr, sehr viele Menschen. Und das Ziel Russlands ist es, diese Menschen so zu zermürben, dass sie aufgeben, dass sie den Krieg also einfach nicht mehr aushalten und dass Russland damit gewinnt. Also einfach ein Nachbarland zu annektieren, einfach sich mit Gewalt die Grenzen zu verschieben. Und wir müssen zeigen, dass das nicht gelingt, dass das internationale Völkerrecht, dass das gilt und dass wir einen Staat wie die Ukraine nicht alleine lassen. Das ist die internationale Sicht und die ganz konkrete Sicht für die Menschen. Naja, wenn so ein Kinderkrankenhaus da zerstört wird, dann kann man ja nicht sagen, den 20.000 Kindern, die dort jedes Jahr behandelt worden sind, wartet jetzt mal, bis der Krieg zu Ende ist, bevor ihr krank werdet, sondern die müssen unmittelbar behandelt werden. Und deswegen macht es auch absolut Sinn, mitzuhelfen, dass so ein Kinderkrankenhaus wieder aufgebaut wird. Oder, das hat mich in Lviv unglaublich beeindruckt, sehr viele Menschen werden in diesem Krieg jetzt verletzt und sie brauchen Prothesen. Wenn wir mithelfen können, dass eine Prothesenwerkstatt entsteht, dass Kinder wieder laufen können, weil eben Prothesen angefertigt werden, dass Menschen wieder eine Perspektive sehen und trotz dieses Krieges dann auch durchhalten, dann schafft das einfach Hoffnung und Perspektiven für die Menschen in der Ukraine. Und das ist enorm wichtig für die Menschen dort und aber eben auch für uns, weil wir wollen ja, dass sie möglichst zu Hause bleiben können, dass sie nicht fliehen müssen. Und da gehört eben auch dieses große Paket jetzt rein. Der Winter in der Ukraine ist echt hart, wenn man keinen Strom und keine Wärme hat, dann kann man in vielen Regionen dort gar nicht mehr bleiben. Und mitzuhelfen, dass auf einer kommunalen Ebene Stromleitungen repariert werden, Wärmeversorgung wieder repariert wird. Das, ich habe mir das in einer Stadt mal angesehen, da war in dem Keller der Schule, haben sie einfach so einen Wärmepunkt errichtet. Und dort konnten sich alle aufwärmen, ihre Handys wieder aufladen und auch gemeinsam wieder Hoffnungen schöpfen. Das ist enorm wichtig für die Widerstandskraft der Menschen dort.
Sie hören das ARD-Interview der Woche mit der Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Svenja Schulze. Frau Schulze, wir müssen auch über das Geld sprechen, über die ganz großen Batzen. Ihr Ministerium soll kommendes Jahr nur noch rund 10 Milliarden Euro bekommen, eine Milliarde weniger, als es noch dieses Jahr war. Was bedeutet das denn faktisch für Ihre Projekte?
Ja, diese Kürzungen sind schmerzhaft. Schmerzhaft ist vor allen Dingen, dass das auch mit so einer öffentlichen Debatte begleitet wird, die ja die Entwicklungszusammenarbeit sehr verhetzt, obwohl das für uns als Exportland eine absolut wichtige und notwendige Partnerschaft ist, die wir da haben. Wir werden aber verlässlicher Partner bleiben. Wir sind immer noch eins der Länder, die international ganz zentral sind, die viel auch auf den Weg bringen. Aber es ist für mich sehr schmerzhaft zu sehen, dass bei steigenden Krisen und Problemlagen in der Welt, wir jetzt weniger Geld zur Verfügung haben. Und deswegen hoffe ich sehr, dass sich das wieder verändert, dass wir wieder mehr wirtschaftliche Dynamik in Deutschland erleben, wieder mehr Steuereinnahmen haben und dann auch wieder mehr Möglichkeiten, in solche wichtigen Bereiche zu investieren.
Es ist ja niemand Geringeres als Willy Brandt, der in Deutschland als Vater dieses Versprechens gilt, 0,7% der Wirtschaftsleistung in die Entwicklungszusammenarbeit zu stecken. Unter einem Finanzminister Olaf Scholz hat das noch ganz gut geklappt. Ja. Unter einem Kanzler Olaf Scholz klappt es jetzt auf einmal nicht mehr so gut. Warum bröckelt dieses Versprechen ausgerechnet jetzt?
Na, unter dem Finanzminister Olaf Scholz haben wir das sehr gut hinbekommen, haben diese Ziele sogar übertroffen und damit auch deutlich gemacht, wie wichtig uns das ist. Das ist jetzt alles schwieriger. Das ist in dieser Konstellation, in dieser Regierung jetzt im Moment nicht möglich, so viel Geld für die Entwicklungszusammenarbeit zu mobilisieren. Ich halte das für einen Fehler und ich glaube, dass wir das auch wieder ändern müssen, weil wir eben in der Welt vernetzt sind und weil wir nicht so uns in ein Schneckenhaus zurückziehen können und so tun können, als hätten die Probleme der Welt nichts mit uns zu tun. Wir müssen da Teil der Lösung sein und das heißt auch, Geld mit in die Hand zu nehmen.
Der Spardruck wird ja auch ganz, ganz besonders von der Opposition aufgebaut, speziell auch von der Union. Dabei haben Sie ja das Amt von Herrn Gerd Müller, selbst CSU-Politiker, geerbt. Was haben Sie denn da für ein Haus von Herrn Müller eigentlich übernommen damals?
Na, das ist ein super spannendes Ministerium mit sehr, sehr engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wirklich für das Thema brennen und die was voranbringen wollen. Und deswegen gibt es in vielen Bereichen auch eine Kontinuität im Kampf gegen den Hunger, im Kampf gegen die Armut, in der Frage, dass wir Klimaschutz voranbringen müssen. Da haben wir schon vieles, was jedenfalls früher auch von CDU und CSU mitgetragen wurde. Und das macht mir heute eher Sorgen, dass eine Partei, die ja auch das Christliche im Namen trägt, jetzt eben nicht mehr so engagiert auch für die Entwicklungszusammenarbeit sich einsetzt. Das war mal ein gemeinsamer Konsens. Jetzt stellen das vor allen Dingen die Haushaltspolitiker der CDU sehr in Frage. Das finde ich sehr schade.
Sie haben die Kontinuität angesprochen zwischen Ihrem Vorgänger und Ihnen. Was machen Sie denn anders als Gerd Müller?
Na, natürlich unterscheidet uns auch eine ganze Menge. Wir setzen in dieser Regierung noch stärker auf den Klimaschutz, weil die Probleme einfach sehr drängend sind und wollen in diesem Bereich auch noch mehr machen. Mir ist als Sozialdemokratin wichtig, dass wir weltweit helfen, soziale Sicherungssysteme aufzubauen, weil das haben wir in der Corona-Krise ja gesehen. Man braucht sowas wie eine Gesundheitsversorgung, man braucht sowas wie ein soziales Netz, was einen auffängt, sonst ist man in den Krisen völlig auf sich alleine gestellt und das wird alles noch schlimmer. Also mitzuhelfen, dass so ein Grund Maß an sozialer Sicherung entsteht, ist für mich eben ein ganz wichtiger Punkt. Und der dritte ist eben ein wirklicher Einsatz auf der internationalen Ebene. Wir haben am Anfang des Gesprächs darüber gesprochen, wie wichtig die Vereinten Nationen sind, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit ist. Da auch präsent zu sein, Ideen voranzubringen, wie ich das bei der Weltbankreform zum Beispiel gemacht habe. Ich glaube, das ist wichtig für Deutschland und das ist was ich sehr verstärkt habe.
Soweit die Änderungen in der Entwicklungszusammenarbeit. Dieses Amt verändert ja bestimmt auch Menschen. Haben Sie an sich persönlich festgestellt, dass sich was für Sie verändert hat? Sie sind sehr viel im Austausch mit den Menschen, die direkt von der Entwicklungszusammenarbeit profitieren. Hat das was mit Ihnen persönlich gemacht?
Ja, doch. Das verändert einen selber natürlich auch. Also ich merke es bei mir, dass es mir gar nicht mehr so leicht fällt, Kleidung zu kaufen, weil ich immer sofort reingucke, wo ist denn das hergestellt und dann auch sofort die Bilder im Kopf habe, unter welchen Bedingungen in manchen Ländern noch produziert wird. Also man achtet im eigenen Konsum viel stärker stärker darauf, wo kommen Sachen her, unter welchen Bedingungen sind sie hergestellt, weil ich einfach viel mehr davon auch gesehen habe und das auch nicht mehr aus dem Kopf kriege.
Sie sind als Ministerin jetzt für Entwicklung zuständig. Sie waren in der letzten Legislaturperiode Umweltministerin. Ist das nicht frustrierend, auf Feldern zu kämpfen, wo man so dicke Bretter bohren muss?
Naja, ich komme ja aus Westfalen und wir sind für unsere Dickköpfigkeit bekannt oder eben auch Nachhaltigkeit, also dass wir so schnell nicht aufgeben. Und das kann ich in dem Themenfeld nur wirklich empfehlen. Man muss dranbleiben, man muss immer wieder die Themen auch benennen. Man darf sich von denjenigen, die da laut sind und rumschreien, nicht beeindrucken lassen. Es sind viele Menschen, die das unterstützen. Es ist absolut notwendig in der Welt und einfach dranbleiben und sich nicht unterkriegen lassen, das ist für dieses Amt einfach enorm wichtig.
Das war das ARD-Interview der Woche mit der Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Svenja Schulze. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.